Willkommen beim D76 Club, dem Tennis-Podcast für alle, die den weißen Sport lieben. Wenn du magst, was du hier hörst, dann schau doch mal in unserem Shop auf www.d76.club vorbei. Mit jedem Kauf unterstützt du nicht nur diesen Podcast, sondern auch unsere Mission, ehrliches Tennis-Storytelling auf den Platz zu bringen. Bis Ende Juli 2025 verlosen wir unter allen Bestellungen 3 Hotelgutscheine für jeweils eine Übernachtung in einem Hamburger Hotel. Also, zuschlagen, Gutes tun und mit ein bisschen Glück bald hanseatisch nächtigen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist erneut erfreulicherweise Pascal Geig aus Wuppertal in Hamburg lebend. Ein echter Wirtschaftsexperte, Sport-Business-Experte, der mal bei UMR gearbeitet hat. Und ein riesen Tennis-Fan, Tennis-Enthusiast. Er kennt alle Zahlen, Daten, Fakten. 1989 geboren. Wir erinnern uns alle grauhaarigen Zuhörer. Das ist das Jahr, wo Boris Becker das dritte Mal Wimbledon bereits gewann. Und ich werde heute unverschämterweise mit ihm ein Tennisquiz, ein Tennisabitur veranstalten zu Ehren von Boris Becker. Nach 40 Jahren, am 7.7.85, jährt sich sein erster Wimbledon-Sieg. Und wir alle wissen, vorher hat er Queens noch gewonnen, das Rasenturnier, das Vorbereitungsturnier. Und dann entsprechend das Wimbledon-Turnier im Anschluss, also war lange Zeit auf Rasen unbesiegt. Und netterweise stellt Pascal sich hier zur Verfügung, obwohl er da noch gar nicht geboren war. Das heißt, jede Antwort, die Pascal hier nicht kennt, ist automatisch entschuldigt durch späte Geburt. Herzlich willkommen, Pascal Geig.
Ja, danke nochmal für die Einladung und ja, meine späte Geburt muss ich dann an meine Eltern weitergeben, dass ich das halt noch nicht erleben durfte.
Das hat dich aber nicht davon abgehalten, hier heute mit mir erneut in einem wunderschönen Wimbledon-Cappy auf dem Kopf vor mir zu sitzen. Du hast fast alle Grand-Slam-Turniere besucht, bis auf die Australian Open, warst mehrfach in Wimbledon. Wer Interesse hat, kann sich die alte Folge anhören, wo wir ganz viel über wirtschaftliche Rahmendaten des Tennis, spezifisch Wimbledon, sprechen. Ganz, ganz spannend. Vielen Dank nochmal, dass du auch da mir Insights geliefert hast und den Hörern. Das war sehr, sehr spannend. Und jetzt ist ja die ganz große Frage, lieber Pascal, möchtest du mit Queens, mit dem Vorbereitungsturnier anfangen, 85, oder mit dem Wimbledon-Turnier 85, weil ich zu beiden Turnieren ein paar Fragen formuliert habe.
Ich bin Fan von Chronologie und deswegen würde ich dann mit Queens anfangen. So ist es ja auch einfach in der Tennissaison und dann sollten wir da auch bei bleiben.
Prima, weil dann machen wir das so. Und liebe Hörer, das Tennisabitur ist bei relativ vielen Hörern beliebt, also habe ich mir sagen lassen, und relativ viele versuchen mitzuraten und melden sich auch bei mir und sagen, das hätte ich alles gewusst oder das hätte ich gar nicht gewusst. Also ich habe durchaus extra hier auch ein paar Fragen heute formuliert, die man nicht wissen kann, die ich auch vorher nicht wusste, sondern ich habe mir einfach das Draw angeschaut und dann entsprechend gedacht, das ist mir dann ins Auge gestochen und entsprechend habe ich gedacht, das sind so ein paar Fun Facts und Pascal und ich, wir werden gemeinsam, hoffentlich auch sehr unterhaltsam, dann euch so ein paar nette Rahmenbedingungen mit auf den Weg geben. Als kleine Einleitung von meiner Seite, liebe Freunde, wir erinnern uns, 1984, Boris Becker spielte in der dritten Runde gegen Bill Scanlon und zog sich einen doppelten Bänderriss zu. wurde wirklich mit der Trage vom Platz runter transportiert. Dramatische Bilder, das müsst ihr euch dann auch nochmal irgendwie bei YouTube anschauen. Und in Australien spielte man seinerzeit auch noch auf Rasen. Und da spielte er meines Wissens, die spielten im Dezember oder sogar Januar dann im Viertelfinale. Das heißt, viele sagen ja, der umgesetzte Spieler Boris Becker gewann als 17-jähriger Wimbledon und Queens. Eine Riesensensation, aber der ältere Tennisfan wird sich erinnern, bereits 84 war Becker auf der Tour und war auf Rasen schon gut unterwegs, sagen wir es mal so. Er war nicht das komplett unbeschriebene Blatt, was man meinen könnte, sondern er war schon Rising Star. Und nun kommen wir mal auf die Setzliste bei Queens. Was meinst du denn? Es sind ja 16 Spieler gesetzt gewesen. An welcher Position war Becker gesetzt? Und das, wir reden hier über ein 64er Feld bei Queens. Was meinst du, wo war, an welcher Position? An 1 war Jimmy Connors gesetzt, das nur am Rande.
Also 16 hast du mir zur Auswahl gegeben.
Und du hast natürlich immer eine Toleranz. Ja, wir sind da ganz großzügig. Plus minus
also
zwei.
Die Fragestellung ist schon ist ja schon so, dass sie im späteren Feld ist. Ich würde jetzt mal irgendwas zwischen 10 und 16 sagen. Jetzt mache ich 11.
An 11. Hut ab. Den Nagel auf den Kopf getroffen. Und jetzt, also das ist schon mal der erste Punkt. Also besser kann man ein Tennisabitur hier nicht starten. Ich mache einen großen Haken. Wie viele von den 16 Gesetzten waren US-Amerikaner?
16, okay.
Unter anderem, um da dir ein bisschen Bedenkzeit auch zu geben, ja, man kennt so einige, also an 1 Jimmy Connors und an 2 Kevin Curran, der geborene Südafrikaner, hatte damals noch meines Wissens die südafrikanische Staatsbürgerschaft und hat später die amerikanische angenommen. Aber nagel mich nicht drauf fest, das war ja der Finalist, der dann im Wimbledon-Finale verlor. Also der war an 2 gesetzt bei Queens.
Der war an 2 gesetzt, also da habe ich ja schon mal 2 Stück.
Na, genau.
Also würde ich sagen 10.
12. Also lassen wir mal gelten als richtig. Aber es muss man sich mal vor Augen führen, warum erwähne ich das? Einfach um die Dominanz des amerikanischen Tennis hier deutlich zu machen. Wenn man sich die Top Ten anschaut, dann hast du immer so ein paar Schweden gefunden zu der Zeit. Wielander, Nyström, Sundström, Edberg und wie sie alle heißen, Anders Jarit. Aber ja, ich habe mir dann den Spaß erlaubt, und das ist jetzt, da bitte ich um Verständnis, lieber Pascal, aber einfach damit ich die Notiz hier nicht verliere, eine Zahl, die mich komplett aus den Socken gehauen hat, vom Wimbledon-Draw. Wir beide wissen, dass 128 Spieler bei Wimbledon mitspielen. Von den 128 Spielern, wie viele kamen aus den USA? Und ich sage dir, die Zahl ist absurd hoch, als Hinweis.
Also dann ist es nach meinem Gefühl schon über die Hälfte. Dann würde ich sagen, es ist so um die...
Nicht ganz.
Nicht ganz, okay. Das ist ja schon mal ein netter Hinweis. Dann würde ich, dann bleibe ich, dann würde ich sagen, so 46, 47?
54.
54.
54 Spieler. Ja,
okay.
Und das ist natürlich dann auch die Generation Becker, heißt, da, ja, wo du dann leider noch nicht auf der Welt warst oder wo du zu klein warst und ich vorm Fernseher hing mit halb Deutschland. Er hat ganz irre oft gegen Amis gespielt. Logischerweise, ja. Ist ja vollkommen klar. Dann, ne? Also wir erinnern uns an Brad Gilbert, Aaron Quickstein und wie sie alle heißen.
Pete Sampras.
Genau.
Andrew
genau.
Agassi.
Jawohl. Also, und wenn man sich heute dann die Weltrangliste anschaut, das nur am Rande, dann kann man ja da mal durchzählen. Die haben jetzt mit Taylor Fritz wieder einen fest etablierten Top-10-Spieler. Mhm. Ich glaube, dann kommt Tommy Paul. Und dann muss Shelton ist sicherlich auch Top 10, Top 15, aber weit davon entfernt, ja, so gut in den 80er wie in den 80er Jahren gewesen zu sein.
Ja.
Daraus resultiert natürlich auch, dass er gegen einen Amerikaner im Finale war. Ich meine, der war auch Südafrikaner vorher. Erinnerst du dich oder hast du den Namen mal gehört? Wenn nicht, sag direkt, Tom, nenn mir bitte den Namen, gegen wen Becker in Queens im Finale gewonnen hat.
Hast du das nicht eben sogar schon gesagt?
Nicht Kevin
Curran. Nee, du hast Kevin Curran, hast du gesagt.
Das war ein Monster-Aufschläger. Wir hatten in der anderen Folge ja über Pericard gesprochen. Mhm. Also der Pericard, der, glaube ich, mit 253 km/h jetzt einen Aufschlagrekord aufgestellt hat in Wimbledon. Der Pericard der Zeit in den 80er Jahren war Johann Krieg.
Johann Krieg.
Okay. Johann Krieg. Wir merken uns den Namen. Der hat aufgeschlagen mit Mach 3. Also das war damals so der Ivanisevic. Das sind so Marc Rosset. Das sind so diese harten Aufschläger, die mir jetzt spontan einfallen. Ja, Becker 6-2, 6-3. Relativ souverän dann in Queens gewonnen. Jetzt auch ein Fun Fact. Ich habe vorhin einen Probedurchlauf gemacht mit meinem Doppelpartner, weil wir zusammen ein bisschen Wimbledon geschaut haben. Und ich dann gesagt habe, ich nehme heute Abend noch später eine Folge auf mit einem Gast. Da habe ich ihm probeweise die Frage gestellt und die konnte er auch nicht beantworten. Ich hätte es auch nicht gewusst, welcher ehemalige Coach von Becker, ich weiß nicht, ob das eine Kategorie ist, in der du zu Hause bist, ob du die ehemaligen Trainer von Boris Becker kennst, war auch in diesem Draw logischerweise dabei und besiegte in der ersten Runde Jimmy Connors.
Oh, ich warte, ja, das könnte ich, glaube ich, hinkriegen.
Also ich erinnere mich,
De Palma, war das De
Palma? Nein, stark, Mike De Palma.
Ja.
Das ist stark. Das ist ganz groß, weil das ist ein Name, der mir nämlich ins Auge gestochen ist und denkst, M. De Palma? Der saß.
Ja, gut, du hast mir jetzt einen guten Hinweis gegeben. Also ich musste jetzt nur nochmal die Namen zurückrudern. Ich habe ja sehr viel auch über Boris Becker im Nachgang halt gelesen und auch gehört und auch Biografien gesehen und so im Fernsehen. Und dann kriegt man natürlich nochmal einiges im Kopf, ne? Deswegen, wenn du sagst, US-Amerikaner, musst jetzt gerade nur meine grauen Zellen anschmeißen.
Ja, aber ich muss gestehen, ich wusste, der war Profi. Ja?
Ja,
aber ich wusste nicht, dass der da, ne, oder wie gut der war. Wahrscheinlich war der Nummer 80 der Welt. Vielleicht tue ich ihm auch da Unrecht. Aber erste Runde Connors besiegt, in der zweiten Runde auch einen Rasenspezialisten aus Australien, Wally Mazur, besiegt. Und dann hat er gegen Paul McNamee verloren. Hatte sich durch die Quali gekämpft in Queens. Also das nur ein Fun-Fact für die echten Tennis-Nerds. Und ich sage dir, hier hören einige Tennis-Nerds zu. Die freuen sich über solche kuriosen Fakten.
Glaube ich. Würde ich genauso tun. Also wenn ich in der Zeit auch schon so vorm Fernseher gesessen hätte, würde ich genauso tun. Und ich glaube, da kommen ja auch die Kindheitserinnerungen einfach vor. Das wärmt das Herz.
Ja. Und das würde ich jetzt ungern abfragen, weil das sind Fragen, die ich auch wirklich selber nicht ansatzweise beantworten könnte. Aber für diejenigen, die zu faul sind, jetzt da selber bei Wikipedia nachzuschauen. Becker gewinnt erste Runde gegen Amerikaner Nelson, zweite Runde gegen Amerikaner Cassidy. Wie sollte es anders sein? Dritte Runde gegen David Pate, auch Amerikaner. Und nun spielte er gegen den Wimbledon-Sieger 87 im Viertelfinale. Die Tennis-Nerds wissen Bescheid. Pascal, du bist entschuldigt, ein Australier, den man jetzt auch häufiger in der Box sieht, der auch Member ist in Wimbledon, der in der Umkleide sogar verewigt ist und da einen eigenen Schrank hat und sein Name steht drauf und in London lebt, logischerweise. Und für den Club an der Alstermer Bundesliga gespielt hat.
Ja, das grenzt es ein, aber ich weiß es nicht.
Pat Cash,
ja.
Schon mal gehört?
Habe ich schon mal gehört, schon mal gehört.
Becker gewinnt 85, 86 Wimbledon. In der zweiten Runde 87, sagt er auch, glaube ich, irgendwie irgendwo, spielt er auf dem Friedhof der Stars zweite Runde gegen Peter Doohan aus Australien. Das war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. Weil der war unbesiegbar, logischerweise. Er gewinnt andauernd auf Rasen. Und du denkst, ja, 87, er holt wieder den Titel und verliert gegen Peter Doohan. Und in dem Jahr gewinnt Pat Cash.
Passt ja zu unserer letzten Folge, als wir davor gesprochen haben. Da ging es ja auch um Cash. Also von daher.
So schließt sich der Kreis.
Ja.
Mein Lieber, so viel zum Thema Queens ist ja auch nur, ne, das Unwichtigere im Gesamtkontext in Relation zu Wimbledon 85. Und jetzt kommen wir auf die Blicken ob wir auf die Setzliste von Wimbledon 85 und ich frage dich, wie viele Schweden, ich hatte eben auch so ein paar aufgezählt, das am Rande, waren denn gesetzt unter den Top 16?
Wir hatten bei Queens ja 12 gesagt, ne?
12 Amerikaner.
Ja, genau, und ja, genau. 12 Amerikaner. Deswegen muss ich das halt jetzt gerade mal für mich kommen. Bei Setzliste ist bei 16 auch wieder.
Welcher fällt dir denn da spontan ein? Top-Spiele. Also Björn Borg hat nicht mehr gespielt.
Edberg fällt mir
spontan ein. An 14 gesetzt.
An 14 gesetzt, okay, habe ich schon mal ein.
Dann hat noch zwei, gegen die Becker sogar gespielt hat, dann auch später.
Sind es so 4 oder 5, würde ich jetzt
4
sagen. 4.
Ja, Mats Wilander, der war irgendwo dann im Draw. Nee, der ist erste Runde sogar ausgeschieden. Und
Becker im Halbfinale.
So ein ist. Und Nyström, legendäres Spiel, ich glaube 9-7 im fünften. Dann in der dritten Runde hat Becker gegen den gespielt. Mhm. Also Schweden war groß, merken wir uns. Amerika war übermächtig. Auch hier, jetzt muss ich mal spontan durchzählen, 7 von 16 immerhin aus USA gesetzt. Und an welcher Position war Kevin Curran gesetzt? Wir beide erinnern uns, der war an 2 gesetzt in Queens. Mhm. Wir beide wissen aber auch, dass nicht alle die Besten der Welt da jetzt das Vorbereitungsturnier spielen in Queens, sondern keine Ahnung, parallel irgendwo anders noch in Hilversum oder so, oder das Hertogenbosch in Holland noch ein Rasenturnier stattfindet. Mm, mm. An welcher Position war Kevin Curran gesetzt? Ich gebe dir plus minus 2.
Plus minus 2?
Ja.
Die Frage verleitet dazu, dass es ganz hinten im Feld ist, aber ich denke, dass es dann doch eher mittelmäßig war. Also ich würde so sagen 9.
8. Stark. Ist ein Punkt auf jeden Fall. Also du kriegst für die Schweden einen Punkt, du kriegst für Curran einen Punkt. Und jetzt kommt die nächste Frage. Und die ist wirklich schwer. Obwohl, du hast jetzt viel gelesen über Becker, hast du gesagt. OMR hat ja auch viele Podcasts gemacht. Du hast da wahrscheinlich auch einiges wirtschaftlich dann recherchiert. Kennst du das genaue Alter von Boris Becker? Er war 17. Ja, aber wie viele Monate und wie viele Tage?
Ja.
Am 7. Juli.
Oh ja,
es das musst du auch noch rechnen.
So oft gehört, ja, aber das ist jetzt absolute Lotterie. Es war sehr knapp, ne? Also
also fast in der Mitte, aber nicht ganz.
Ah, oh, Mann. 4 Monate, 13 Tage.
7 Monate, 15 Tage.
Ja, okay.
Bei Günther Jauch sind wir uns einig, es ist eine 500.000-Euro-Frage, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Könnte
auch eine Millionenfrage sein.
Oder Millionen. Wenn du deine 4 Antwortmöglichkeiten bekommst.
Ja.
Ist ganz schön. Aber wir beide wissen ja auch, er hat im November Geburtstag.
Ah, ja, ja.
Na, das ist dann so die Herleitung.
Ja.
Deswegen 500.000-Euro-Frage und nicht eine
Million. Ja, stimmt, kann man sich sehr gut herleiten, ja.
Aber ich hätte das jetzt auch nicht ausrechnen können, sage ich dir ganz ehrlich. Nee.
Wie viele Sätze? Ich habe auch gar nicht diesen Turnaround gemacht, gerade zu denken, wann hat er nochmal Geburtstag
und dann
ich vorhin aber auch
das
nicht.
Abzugleichen. Mein Doppelpartner auch, kläglich versagt.
Aber
musste auch mal hier einen Fehler bekommen. So, das war jetzt mal kein Punkt. Nächste Frage, wie viele Sätze hat Becker in den 7 Runden verloren? Best of 5 wird ja gespielt, logischerweise in Wimbledon seit jeher. Mhm. Und dann hat er ja hier und da mal einen Satz in jeder Runde verloren. Wie viele hat er insgesamt verloren in den 7 Spielen?
Das habe ich tatsächlich noch nie irgendwo gehört, aber es werden wahrscheinlich nicht so viele gewesen sein. Kannst du mir den Hinweis geben, wie viel 5-Satz-Matches er gespielt hat?
Also ich weiß, dass er gegen Nyström 5 Sätze gespielt hat.
Einmal.
Genau. Und er hat ein paar 4-Satz-Matches gehabt. Ich meine, er hat 2 5-Satz-Matches gehabt. Bin jetzt hier, wie du merkst, hektisch am Blättern. 2 5-Satz-Matches. Oh, wie konnte ich das vergessen hier? Ja.
2 5-Satz-Matches.
Jawohl.
2, 4, 5, 7.
9. Lass ich gelten. Bin heute
gnädig.
Wie immer großzügig. Ja, ich habe mal Feedback bekommen. Du bist immer so streng beim Tennisabitur. Das will ich ja gar nicht. Will ich ja gar nicht. Also insofern lassen wir das gelten. Wir werden noch auf die einzelnen Runden gleich kurz zu sprechen kommen, aber vorab, und das ist das Spannende an der Frage, der Weg von Kevin Curran. Wir merken uns, Becker hat 9 Sätze verloren. Wie viele Sätze hat denn Becker bis zum Finale verloren? Also du musst das Finale jetzt ausklammern und wir reden über die ersten 6 Runden logischerweise nur, weil er ja im Finale dann 3 Sätze verloren hat. Die denken wir uns jetzt weg. Wie viele Sätze hat der verloren? Ich kann dir sagen, während du überlegst, gegen wen er alles gespielt hat. Stefanki kennt keiner. De Palma hatten wir eben. Mustard. Und dann spielte er gegen Edberg, McEnroe, Connors. Also schon gute Spieler.
Richtige Kaliber, ja.
Ja.
Die Frage
ist eine Fun-Frage.
Sehr wenig. Ja, ist eine Fun-Frage.
Also er war ein sehr guter Aufschläger, der Kevin Curran.
Ja, das haben wir eben schon mal gehabt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er durch das Turnier gerauscht ist, weil er auch ein sehr großer Favorit war. Deswegen wird es unter 5 gewesen sein. Und jetzt, also wenn du sagst, es ist eine Fun-Frage, war es kein Satz, würde ich jetzt mal einfach den Wild Guess machen.
Ein Satz. Lass ich aber ein gelten Satz. Dann logischerweise okay. Als richtige Antwort.
Ja.
Ein Satz hat er verloren. Und das jetzt möchten wir uns nochmal vor Augen führen, liebe Tennis-Nerds, gegen Jimmy Connors 6-2, 6-2, 6-1. Gegen John McEnroe 6-2, 6-2, 6-4. Also ich glaube, da schlägt es halt dann auch nur ein.
Ja.
Und dann hat er logischerweise mehr als 2 Breaks fast immer gemacht in den Sätzen gegen die damalige Nummer 1 und Nummer 3 der Welt. Einfach um nochmal deutlich zu machen, wie sehr Kevin Curran der Favorit war in dem Spiel. Hast du mal ein Interview mit dem gesehen im Nachhinein? Also so 10, 20, 30, 40 Jahre später?
Nein, das habe ich tatsächlich noch nicht.
Das hat ihn echt gebrochen, die Finalniederlage ein Stück weit. Also der hat auch gedacht, Alter, ich spiele hier gegen 17-Jährigen, danke lieber Gott. Und ich mache vorher die Besten der Welt weg, die auch Wimbledon meines Wissens alle gewonnen haben. Gute Nacht.
Hätte ich jetzt auch gerade sehr krass gesagt, dass das einen wirklich fertig macht. Also wenn man nur einen Satz in einem Turnier verloren hat. Also es würde mich jetzt auch einfach mal statistisch interessieren, wie viele Wimbledon-Sieger und Zweitplatzierten so wenig, ich sag mal, in dem Range 3 Sätze, bis zu 3 Sätze in dem ganzen Turnier verloren hat. Weil ich das auch als sehr selten wahrnehme, wenn du dann der letztendliche Sieger bist, müsste man mal wirklich einen Statistikfuchs dran jagen, der das mal ausrechnet, wie viele das geschafft haben oder überhaupt. Auf der anderen Seite der Medaille, auch wenn es ihn gebrochen hat, zeigt es erstmal, wie wertvoll dieser Sieg und wie fulminant dieser Sieg auch von Boris Becker zu diesem Zeitpunkt war, unabhängig des Alters. Also, dass man dann den absoluten Favoriten, den absoluten Spieler, der das Turnier dominiert hat, dann noch schlagen kann, das zeigt halt wirklich, was für ein großer Spieler der in diesem Moment war.
Absolut. Und ja, dann das junge Alter nochmal oben rein und top. Um das Ganze abzurunden, das Finale, du hast sicherlich auch den Matchball öfter mal gesehen. Erinnerst du dich an das Ergebnis oder in wie vielen Sätzen Becker gewonnen hat? Oder sind das für dich böhmische Dörfer, weil du noch nicht auf der Welt warst?
Waren das nicht nur 3 Sätze?
Nee, 4.
4, ja, okay.
Also ich sag's dann der lieben Ordnung halber, 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 gewann Becker mit diesem Aufschlag nach außen von links, diesen Aufschlag-Winner. Curran bekommt den Ball.
Der ist im Kopf, klar.
Ja, genau. Irgendwie an den Rahmen und Becker reißt die Arme hoch und jubelt gen Box. Und
gewinnt das Ding, ja.
Wahnsinnsmoment für viele Menschen, die diesen Podcast hören und hat unglaublich ihr Leben, das Leben von vielen, vielen, vielen Menschen beeinflusst, die eben bis heute wirklich zutiefst dankbar sind, dass sie ihre Kindheit auf dem Tennisplatz verbracht haben und nicht in der Spielhalle.
Absolut.
Am Dattelautomaten, wie man in Hamburg sagt.
Ich möchte da aber auch noch mal eine wichtige Sache
Bitte.
unterstreichen, wo wir hier jetzt auch in so einer Tennis-Community sind. Boris Becker wurde im Boulevard leider auch sehr hoch und runter geritten und wurde auch für seinen Aufenthalt im Gefängnis durch die Fehler, die er gemacht hat, im privaten und persönlichen Leben geschasst. Und ich finde, dass Boris Becker sagt es auch selber oft, wir müssen deutlicher und besser werden, mit unseren Sportlegenden und auch unseren Sportstars umzugehen, weil es gibt einfach auch eine sportliche Seite an diesen Personen. Und Menschen sind halt eben nicht singulär, sondern sie sind total breiter Blumenstrauß. Und ich finde, in diesem Punkt muss man einfach deutlich machen, dass Boris Becker einer der besten Athleten ist und war, die Deutschland je hervorgebracht hat. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und das Gleiche gilt auch aktuell. Da habe ich heute noch eine Diskussion drüber geführt für Sascha Zverev, dass man ihn nicht schassen darf dafür, dass er noch keinen Grand Slam gewonnen hat. Er hat eine olympische Goldmedaille. Das heißt, er ist Olympionik. Die hat er sehr klar für Deutschland gewonnen, sagt er. Er ist auf der Tour aktuell der Spieler mit den meisten Einzeltiteln. 24. Nur ein anderer großer Athlet, Djokovic, hat mit über 100 mehr. Und das sollte man einfach nicht unterschätzen, was für große Athleten wir da einfach haben. Und man ist da immer sehr schnell dann, wenn im privaten und persönlichen Leben etwas schief geht. Und ich glaube, jeder weiß, wie schnell das im Privaten geht, dass mal irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und da sollten wir einfach vorsichtig sein. Und ich glaube, ich genieße es zu gerne, die Kommentare von Boris Becker, wenn er Tennis hier kommentiert. Er ist da einfach ein absoluter Experte, erklärt super den Sport, in sehr guter Sprache und man merkt einfach, was für ein absoluter Tennis-Nerd das ist und das sollten wir immer wieder hochhalten und nicht so durch den Boulevard treiben lassen.
Unterschreibe ich auf jeden Fall. Kleine Ergänzung dazu: Ich habe ja wirklich mit vielen, vielen Leuten Podcasts aufgenommen aus seinem Umfeld, also mit Markus Söcke beispielsweise, Ricky Osterton, Tore Meinecke. Ich habe ganz viele Namen schon aufgezählt, die auch wirklich dann diese Dankbarkeit, gar nicht immer nur am Mikro, sondern teilweise auch, wenn wir danach kurz was gegessen haben oder so, nochmal deutlich gemacht haben: Ohne Boris wäre ich jetzt hier nicht. Ja, und dem habe ich unglaublich viel zu verdanken. Und ja, ganz viele meiner Freunde wir haben den ganzen Tag da irgendwie Sport getrieben. Entweder haben wir Fußball gespielt, irgendwie im Park oder auf dem Gummi, so haben wir ihn genannt, Kleinfeld, oder wir haben Tennis gespielt halt und kamen vielleicht dann nicht so unbedingt alle auf dumme Gedanken. Kommen wir, ja, bitte.
Genau, solche sportlichen Vorbilder dürfen wir uns einfach nicht kaputt machen. Das ist
Genau.
ganz, ganz wichtig. Und wir sollten dann, auch wenn es im Privaten ein Problem gibt, sollte man immer darauf zeigen: Guck dir an, was dieser Mann auf dem Platz geleistet hat. Und ich gehe jede Wette ein, wer das leisten kann, das sind ganz, ganz selten, ganz, ganz wenige Menschen. Und wenn man sich nur 80% davon abschauen kann, dann ist man im Leben schon ein Stück weiter.
Ja. Irgendwo ist auch eine Grenze sicherlich. Sind wir uns
Ja.
auch einig, ne? Dass
Absolut,
dann,
absolut. Sobald es natürlich
dass es nicht
um
so
Sachen
euphorisch klingt
geht,
von unserer Seite und so einseitig.
nein,
Also,
sobald es um Sachen geht, die andere Menschen zum Beispiel diskriminieren würde oder sonstiges, also, da
genau.
müssen wir drüber sprechen, aber
Ja.
das, ja.
Genau. Man muss da irgendwie auch mal die Kirche im Dorf lassen dann.
Ja.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Deutsche waren im Hauptfeld? Boris Becker, logischerweise, aber wie viele andere noch? Ich gebe
Da
dir
wir
plus
der
minus einen nur in diesem Fall.
Plus minus einen, sagst du?
Ja. Ich sag
Das
dir,
ist
im
fies.
gleichen Jahr hat 1985, und da war was los hier, und da war ich auch vor Ort, in Hamburg hat Deutschland gegen die USA Davis Cup gespielt.
Ach Gott.
Becker war ein Spieler, logischerweise.
Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Es gab in Wimbledon ein deutsch-deutsches Duell, hast du gesagt. Und das gab es halt nicht von Boris Becker, das weiß ich. Also sind wir schon
Richtig.
mal mindestens bei drei.
Genau.
Also das weiß ich noch sehr genau, das hast du gesagt im Vorgespräch. Da haben wir. Das sind nicht so viele, es kann nicht so viel sein, weil wir so viele Amerikaner haben, weil wir einige Schweden haben. Deswegen sind es auch eher, es sind fünf oder sechs, würde ich sagen.
Sechs Goldmedaille.
Ja.
Und zwar Peter Elter. Erste Runde leider raus. Damir Keretic gibt ja auch in Hamburg Training, meines Wissens, bei Polo. Der war vor Becker 1983 die Nummer 1 in Deutschland. Und ne, als Westphal dann kam, auch ein Name, den viele Leute sicherlich kennen, die den
Ja.
Podcast hier hören. Und dann unsere beiden Freunde Andreas Maurer und Hans-Jörg Speyer, die eben auch das Davis Cup Team damals komplettierten. Und ich sage dir, diese beiden Freunde spielten in der zweiten Runde gegeneinander.
Ja.
Maurer kämpfte sich wacker durch die Qualifikation, besiegte Hans-Jörg Speyer, ein Sandplatz-Spezialist aus Bayern, der mit Völkelschläger spielte. Ich habe es noch vor Augen. Als Achtjähriger am Roten Baum habe ich ihn bewundert. Und da war Becker Mania, kann ich dir sagen. Da war
Kann ich mir vorstellen.
Halligalli. Und da habe ich mir ein Autogramm geholt. Da war Becker auf der Pritsche und wurde massiert. Und der Pressesprecher Hans-Jürgen Pizetta wurde von meiner Mutter angesprochen und sagt, kann der kleine Junge ein Autogramm haben? Von Dunlop House, das ist so ein ganz bekanntes Gebäude unter einer Tribüne am Roten Baum gewesen. Und dann kam Becker von seiner Massagebank und hat mir ein Autogramm gegeben. Ich bin fast gestorben und war 8 Jahre alt.
Da sieht man das wieder, der Einfluss von großen Athleten.
Ich kann es dir sagen, und der war auch noch, so wie heute wahrscheinlich, 1,90 Meter groß und ich war 80 Zentimeter groß. Also
Fantastisch.
der gute Andreas Maurer besiegte dann, wir sprachen über ihn, in der dritten Runde Johann Krieg, das Aufschlagmonster. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Und in der vierten Runde verlor er gegen John McEnroe. Also ein
Kann man
anderer
mal machen.
Deutscher.
Kann man mal machen gegen John McEnroe in der vierten Runde verlieren, wenn man aus der Quali kommt.
Ja,
Akzeptabel.
und der Erfolg von Andreas Maurer ging natürlich unter, weil ein Deutscher
Ja.
ein paar Runden noch weiter kam. Jetzt kommt eine Frage, bin ich ganz gespannt, ob du diesen Spieler kennst. Wir erinnern uns, 89er Baujahr bist du. Kennst du noch Miloslav Mečija, die Katze?
Der kam doch aus dem ehemaligen Jugoslawien,
Ja,
oder nicht?
Tschechoslowakei. Aber
Ja, okay.
spielte so wie eine Katze halt, so ganz
Ja,
elegant.
das
Wahnsinn.
ist, der kommt auch in irgendeiner Becker-Dokumentation vor. Ich weiß es nicht mehr wo, aber irgendwo ist es
Also wenn man
Thema.
so mit Leuten
Deswegen habe
meines
ich ihn ja
Jahrgangs
gerade im
spricht,
Ostblock assoziiert. Ja, klar,
ja,
das hört man auch
ist
vom
ja nicht
Namen her,
verkehrt.
aber.
Und der Mečija, ein, würde ich mal behaupten, wenn man Leute meines Jahrgangs spricht, um die 50 Jahre alt, plus minus, die kommen immer noch ins Schwärmen. Weil der wirklich einzigartig wie eine Katze sich über den Platz bewegt hat und so ganz weiche Bewegungen hatte. Ich meine, er hat sogar mit einem Holzschläger mit Herz gespielt noch seinerzeit. Also, das war wirklich skurril. Ich habe den am Roten Baum mit dem Holzschläger mit Herz gesehen. Vollkommen absurd. War
Schön.
der gute Miloslav Mečija gesetzt, ja oder nein, ist die Frage. 85.
50-50 Chance. Das ist
50-50.
das. Ah, war er gesetzt, ja oder nein?
Er verlor in der ersten Runde.
Gott.
Ich stelle Fragen, ne?
Nein, war er nicht. Ich gehe.
War er an 12?
War er?
Ja.
Oh,
Und er
okay.
verlor gegen Tom Gullickson, einen der Gullickson-Brüder. Ja,
Ja, okay. Ja,
du musst ja auch
schade,
mal
weil.
eine Frage falsch beantworten. Ist ja nicht schlimm.
Nee, nee,
Ist
nee,
ja,
nee, nee.
du bist ja auf einem guten Weg. Bist ja auf einem
Ich
richtig
bin ja
guten
auch
Weg.
ehrgeizig, deswegen will ich auch wenn es
Ja,
schwer für mich ist, bin ich ehrgeizig.
klar. So, jetzt haben wir hier das Draw vor uns. Ich habe Maurer, Speyer erwähnt und den Weg von Kevin Curran haben wir ja auch gezeichnet. Oder sehe ich das verkehrt? Bringe ich jetzt irgendwas durcheinander?
Ich glaube, den haben wir gezeichnet. Ja,
No?
haben wir gemacht.
Da haben
Haben
wir
wir gemacht,
gemacht.
ja.
So, also der hat Top-Spieler, Edberg ja auch, der gut, der war an 14 gesetzt damals, aber später auch mehrfacher Wimbledon-Sieger gewesen, ein Monster-Rasenspieler. Und jetzt kommt wirklich auch wieder so eine 500.000-Euro-Frage, Pascal. Ich bitte herzlich um Verständnis. Es gab einen Inder im Hauptfeld. Den Namen, also den kannst du eigentlich nicht kennen. Wir wissen, gab immer gute Doppelspieler auch in der heutigen Zeit. Und damals gab es zwei Brüder, meines Erachtens aus Indien, die ganz bekannt spielten. Und der Inder, ich merke an deiner Reaktion, Fragezeichen auf der Stirn, Vijay Amitrai, verlor dritte Runde gegen Yannick Noah. Ich kann dir sagen, für das Match würde ich heute Höchstsummen zahlen. Wenn ich Noah noch mal live sehen dürfte, der 83 die French Open gewann. Oder ein anderes Drittrundenspiel, Vitas Gerulaitis, den habe ich nie live gesehen, gegen Heinz Günthert, der mal Trainer von Steffi Graf war.
Ja.
Und ja, entsprechend da weit kam. Die 2-Millionen-Euro-Frage, also die wirklich keiner beantworten kann, das kann ich jetzt im Prinzip auch nur so runterrattern. Es schaffte ein chilenischer Qualifikant, von dem ich bis heute noch nie etwas gehört habe, ich schwöre es, es bis ins Viertelfinale.
What?
Ja. Und verlor gegen Jimmy Connors dort Ricardo Acuña. Also wenn es eine 2-Millionen-Dollar-Frage geben würde, das wäre sie. Welcher Qualifikant schaffte es bis ins Viertelfinale Wimbledon 85?
Da müsste man auch mal gucken, wie Ricardo Acuña in Chile verankert ist, so in der Prominenz des Landes. Könnte sicherlich interessant sein, dass der da eigentlich fast ein Volksheld ist dann.
Ja, wahrscheinlich war er das Vorbild von Marcelo Rios, der später die Nummer 1 der Welt wurde, aus Chile. Aber ja, es gibt immer wieder, ich weiß es auch, es geht nicht nur mir so oder nicht dir, nicht nur uns beiden so. Wenn man sich so Draws anschaut, man stolpert halt über solche Dinge. Und dann muss ich die eben irgendwie auch zum Besten geben. Ich kann mich nur herzlich dafür entschuldigen, aber das ist ein Name, den müssen wir uns merken.
Ja, Wahnsinn. Ja, ist schon spannend, ist schon spannend. Ich habe jetzt gerade Ricardo Acuña aufgemacht. Na? Das Witzige ist, er hat 1989 den Tennisschläger abgegeben.
Als ich du geboren bin gekommen, wurdest.
Ricardo Acuña hat aufgegeben.
Als du geboren wurdest quasi. Weißt du denn, wer an 1 gesetzt war bei dem Turnier?
Nee, auf gar keinen Fall.
John McEnroe.
Ja, okay. Das hätte ich jetzt auch, also du hast jetzt mir das vorweggenommen, ich hätte jetzt einfach so in den Raum geworfen, dass es John McEnroe gewesen wäre. Wäre ja in der Zeit sehr wahrscheinlich gewesen. Aber ja.
Mein Lieber, um die ganze Folge hier ein wenig abzuschließen, also ich habe einen ehemaligen Gast hier noch entdeckt, Jan Gunnarsson, der schaffte es in die zweite Runde Wimbledon 85. Auch eine sehr hörenswerte Folge, wenn ich das so sagen darf. Sehr sympathischer Typ, der super Deutsch spricht. Und ja, eine Frage, die muss man eigentlich beantworten können, wenn man nicht 89 geboren ist. Gegen wen gewann Becker in der ersten Runde? Erinnerst du dich irgendwie an irgendeinen Namen aus diversen Runden? Wenn nicht, würde ich die jetzt relativ schnell mal runterrattern für den lieben Hörer zum Mitdenken. Der kann ja jetzt laut den Namen sagen.
Keine Ahnung.
Hank Pfister in 4. In der zweiten Runde gewann Becker sehr glatt. 6-0, 6-1, 6-3 gegen Matt Anger. Dann kam dieses legendäre Match gegen Joachim Nyström, 9-7 im 5.
Also auch da eingeschoben, nach dem ersten Satz hatte auch Matt Anger. Ne?
Also. Ja, allerdings. Und dann in der nächsten Runde den Lieblingsspieler von Jonas Wolf, Tim Mayotte, in 5 Sätzen besiegt. Naja, und dann auch ein Match, da würde ich auch mir, nicht die linke Hand abhacken, wo sollte man nicht gehen, aber würde ich viel Geld für zahlen. Becker gegen Henri Lecomte. Erinnerst du dich an den Franzosen, den Linkshänder?
Ja.
Mit dieser schnellen Aufschlagbewegung. Sensationeller Spieler. Naja, und
der
dann,
wurde mir damals von meiner Mutter gedacht, weil der so attraktiv
ist. Ja, ein Publikumsliebling, insbesondere bei den Damen.
Ja.
Ohlala. Henri Lecomte. Und dann im Halbfinale Anders Jarit, ein Wahnsinns-Doppelspieler. Der spielt heute noch, glaube ich, Herren 50, Herren 60, Regionalliga, Punktspiele Hildesheim oder so oder irgendwo in Deutschland. Also den durfte ich sogar noch bei den Senioren irgendwo beim Punktspiel mal bestaunen und kenne einige, die mit ihm Trainingscamps gegeben haben.
Wahnsinn.
Wahnsinnsreflexe und der war lange, lange Nummer 1 der Welt im Doppel. Also wenn einer verrückt wissen will, wie A, eine komische Aufschlagbewegung geht, fragt Anders Jarit. B, wie man Surf-Volley spielt und einen Meter vor der T-Linie spielt, um den ersten Volley zu spielen, guckt es euch bei Anders Jarit ab. Wahnsinn. Na gut, und das Finale, das haben wir bereits erwähnt. Du hast dieses Tennisabitur mit Bravour bestanden. Bauchgefühl, ich werte das jetzt nicht aus, wir machen hier keine Wissenschaft draus. Ich glaube, du hast so 3 oder 4 Fragen vielleicht von 20 falsch beantwortet. Frag mich nicht nach einer Note, aber überragend, wirklich. Wahnsinn, die Dinge hergeleitet und kombiniert. Auch Fragen, die du gar nicht wissen konntest. Ganz, ganz stark. Pascal, gut ab.
Danke, danke. Das freut mich sehr. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also so Knobeln macht ja dann auch immer wieder Laune. Ist ein tolles Format, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, du führst es so weiter, dass Leute weiter ihr Tennisabitur abgeben dürfen.
Ja, in der Tat. Das werde ich auf jeden Fall weiter fortführen. Hoffe, das war einigermaßen unterhaltsam. Das ist so meine Form der Huldigung von Boris Becker. Jetzt zum 7.7. an dem Tag, ist ja in 3 Tagen dann. Wir nehmen heute am Freitag, den 4. Juli auf. Werde ich diese Folge auch veröffentlichen. Und ja, an dieser Stelle, Boris, vielen Dank für alles, ganz groß. Ja, einige haben ihm die Waden am Fernseher massiert. Über die US Open 89, da sprechen wir ein andern Mal. Ich glaube, gegen Derek Rostagno, erste Runde, Netzroller, unfassbare Ballwechsel, wo man heimlich nachts wach geblieben ist und mit viereckigen Augen nächsten Tag in die Schule gegangen ist. Das sind Dinge, die du gar nicht miterlebt hast so richtig dann, ne?
Nein, gar nicht, ganz und gar nicht. Aber wie ich es ja schon erwähnt habe, ich weiß nicht, ob ich es in unserem ersten Podcast gesagt habe, aber ich bin schon mal um 3 Uhr nachts aus dem Arthur Ashe Stadium gegangen, um Sascha Zverev gegen Sinner gewinnen zu sehen. Und deswegen habe ich auch schon Late-Night-Sessions für Tennis hingelegt.
Wow. Und dann, wann warst du im Bett? Man braucht ja von da auch noch sicherlich ein bisschen nach Hause, oder?
Ja, wir hatten unsere Unterkunft in Brooklyn und da mussten wir natürlich dann runterfahren. Wir mussten dann ab einer Stelle auch ein Uber nehmen. Wir waren, glaube ich, so gegen 4:30 im Bett. Ja, aber es lohnt sich. Also jeder, der in New York während der US Open ist, ist ja meistens auch gutes Wetter. Mhm. Und es lohnt sich, dahin zu gehen, einfach ins größte Tennisstadion der Welt mal einen Besuch abzustatten. Es hat eine ganz eigene Atmosphäre. Anders als die anderen Grand Slams und ich würde es jedem empfehlen, da mal hinzugehen.
Pascal, und wenn du Zeit und Lust hast, dann sprechen wir da mal bei anderer Gelegenheit drüber. Dann quatschst du uns schlau, was die US Open angeht. Ja, könnt mir vorstellen.
Muss ich erstmal recherchieren.
ja, also Einladung ist hiermit ausgesprochen. Ich bin begeistert. Vielen Dank für deine Expertise, gerne, für deine Einblicke und dass du den Spaß mitgemacht hast. Hier das Tennisabitur Bezug nehmend auf Queens 85, Wimbledon 85 mitzumachen.
Gerne.
Vielen Dank. Alles Gute für dich und auf bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute und gute Matches.
Tschüss.
Tschüss.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofses, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Söcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.